das, was vorher ein ruhiges, seichtes Wasser war, was fließt, wird plötzlich durch einen Stein reingeworfen und dann ist ein großes Platschen da.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Es kommt ganz plötzlich und führt dann zu krampfartigen Zuckungen bis hin, im schlimmsten Falle, zu Schaum vor dem Mund. Ihr habt vielleicht solche Bilder alle schon mal gesehen. Es ist manchmal ein beliebtes Thema, auch in Hollywood-Filmen. Unser Thema diesmal ein ganz ernstes. Es geht um Epilepsie. Und dieses Thema möchte ich besprechen mit Barbara David von der Landesvereinigung Epilepsie in Berlin-Brandenburg. Herzlich willkommen.
Danke, danke. Ja, für die Einladung.
Gerne. Wir treffen uns hier in Potsdam im Selbsthilfezentrum Seekitz. Auch nicht ganz ohne Grund, denn Sie sind gerade dabei, eine Initiative hier, eine Selbsthilfegruppe aufzubauen in und für Potsdam, die sich dann ab April auch hier treffen wird. Wir würden aber gerne mal dieses Thema, was wir auch noch nie so hatten, hier in unserem Podcast Help FM mit Ihnen ein bisschen näher beleuchten. Sie selber leiden auch unter Epilepsie, haben also da auch eigene Erfahrungen, sind jetzt auch arbeitsmäßig durch Ihre Tätigkeit im Landesverband natürlich damit befasst. Wie würden Sie denn jetzt jemandem, ohne jetzt zu medizinisch und zu expertenmäßig zu werden, wie würden Sie denn jemandem erklären, was sich hinter Epilepsie eigentlich verbirgt?
Das heißt, ich würde es dahingehend, dass einfach alle Nervenzellen plötzlich miteinander funken. Mhm. Also dass das, was vorher ein ruhiges, seichtes Wasser war, was fließt, wird plötzlich durch einen Stein reingeworfen und dann ist ein großes Platschen da.
Und so. Diese Zuckungen sind so ein, also der Körper muss mit dieser Energie, die muss die irgendwo loswerden. Kann man sich das so vorstellen oder woher kommt das? Diese Verkrampfung.
Ja, es ist aber eben nicht so, dass es nur diese klassischen Hollywood-Situationen ist mit Krämpfen und Zucken, sondern es sind eben wirklich die verschiedensten Varianten dessen, die von Leuten sind, die eben Absenzen haben, die eben wirklich mal für einen Moment weg sind, in Anführungsstrichen, bis zu Personen, die eben mal zucken, wo es ein Außenstehender wahrscheinlich gar nicht so mitbekommt, die dann aber trotzdem diese Situation nicht steuern können, wo aber im Nachgang einfach Dinge im Kopf passieren, die dann auch Kopfschmerzen auslösen oder die Tatsache, dass man selber Dinge, die mit einem Bewegung, die man normalerweise gut steuern kann, ob ich jetzt einen Fuß hebe oder den Arm ruhig halte, die man dann eben nicht mehr machen kann, ist natürlich bedrückend und belastend für eine Person.
Natürlich, weil, wie Sie schon sagten, man steuert es ja nicht selbst. Also man ist dem hilflos, an dem
Moment auch ausgesetzt. Man ist dem hilflos ausgesetzt,
Und das passiert ja einfach so. Die Ursache, es ist ein Nervenleiden, ist ja auch noch nicht richtig erforscht. Ne? Es gibt nur Mutmaßungen.
Es gibt Mutmaßungen, das ganze Gehirn oder das ganze Gehirn oder die Arbeit des Gehirns ist ja generell noch nicht richtig erforscht. Oder da hat man eben immer noch Neuland zu entdecken. Und genauso sind eben die Gebiete der Epilepsie oder einfach wie entsteht's, wie wirken bestimmte Dinge zusammen, ist auch noch erst in Teilen entdeckt.
Ja, genau. Und deshalb, dazu kommen wir noch, auch die Behandlung natürlich immer auch noch so ein bisschen stochern im Nebel, auch wenn es Medikamente gibt, die teilweise helfen. Dazu kommen wir noch. Sie sagten schon, also die Ursache liegt im Gehirn. Wir können es nicht steuern. Und vor allen Dingen, wenn es dann in Gesellschaft passiert, also wenn wir gerade vielleicht auf Termin sind oder eben mit vielen Menschen zusammen, ist es auch sehr schambehaftet, ne?
Ja, es ist schambehaftet. So wie viele andere neurologische Erkrankungen, die schambehaftet sind, demzufolge sind entweder die Personen, die ziehen sich dann zurück oder das, was das Gute ist, was wir jetzt hier in Potsdam auch dabei sind aufzubauen, sind eben Selbsthilfegruppen, in denen man sich trifft als Epilepsieerkrankter, um sich miteinander auszutauschen, um auch gemeinsam zu gucken und miteinander darüber zu sprechen, was macht ihr denn, welche Strategien entwickelt ihr denn, wenn eine solche Situation einfach auftritt.
Das ist ja auch Kernaufgabe eigentlich so der Selbsthilfe oder Kernanliegen, ne, dass sich Betroffene austauschen auf Augenhöhe. Genau. Und welche Medikamente helfen dir, in welchen Situationen tritt das auf und was tust du, um das zu vermeiden zum Beispiel, ne, dass man sich dann eben austauscht. Das soll hier dann beginnen. Den Anschluss gab es schon und ab dem 10. April geht es dann los. Sie selber haben das initiiert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Sie da auch teilnehmen werden, aber in jedem Fall haben Sie selber auch Erfahrungen mit dieser Krankheit. Wann trat das bei Ihnen zum ersten Mal auf?
Ich bin vor einem, bei mir heißt es charmanterweise Altersepilepsie. Mhm. Also ich bin vor ein paar Jahren dazu gekommen. Da war ich Ende 50, Anfang 60. Ja, gab eben auch dahingehend einen Einschnitt, dass ich meinen Beruf von mir aus dann, ich bin selbstständige Schneidermeisterin und habe dann aber aufgehört. Mhm. Einfach, weil ich gesagt habe...
Weil es nicht mehr ging?
Also. Ja, na, weil ich einfach Angst gehabt habe. Ich habe mein Atelier zu Hause und wenn da irgendwelche Anfälle oder sowas, dann brennt die Hütte. Mhm. Also aus dem Grunde...
Also brennt die Hütte im Sinne, von
dann ist es
findet sie niemand?
Bügeleisen und geht an oder sind natürlich auch durch die Medikamente...
Also im wahrsten Sinne des Wortes,
genau. ...sind Konzentrationsschwierigkeiten und das möchte ich auch keinem...
Kann man sich auch mal verschneiden, ne, wenn das plötzlich so...
Ja, das muss einfach dann nicht sein. Mhm. Und ich hatte die Möglichkeit, ich kann es mir leisten und demzufolge muss das nicht sein.
Haben Sie es aufgegeben und machen jetzt diese...
Ich habe eben da das große Glück gehabt, eben diesen Minijob da zu finden und habe ihn dahingehend was anderes jetzt gefunden, wo ich eben auch strukturiert da weiterarbeiten kann.
Es gibt Menschen, die werden schon so geboren, ne, mit Epilepsie?
Es gibt Leute, die so geboren werden, wo unter der Geburt oder vielleicht schon im Mutterleib, das kann ich jetzt also nicht sagen. Ja. Genau, aber ich kenne eben auch Mitglieder, die gesagt haben oder davon gesprochen haben, dass sie eben durch während der Geburt oder so, also mit Epilepsie dann oder durch die Geburt Epilepsie bekommen haben. Es gibt auch kleine Kinder, die so im Alter von 2-3 Jahren dann diese Krankheit bekommen haben. Aber es kann eben wirklich zu jedem x-beliebigen Zeitpunkt Personen einfach treffen.
Ja, und so war es ja bei Ihnen. Das heißt, Sie hatten das davor in Ihrem Leben gar nicht.
Nein.
Und plötzlich mit Ende 50, auch da ist sicherlich bis heute nicht klar, woher das kam.
Nein.
Das ist eben wirklich das Komische an dieser Sache. Wie war denn Ihr erster Anfall? Wie kam denn das? Wenn man gar keine Erfahrung hat, dann...
Kann ich nichts dazu sagen. Ich bin umgefallen und war in einer tiefen Ohnmacht und eigentlich muss ich sagen, könnte man dazu nur meinen Mann befragen.
Ja. Der leider jetzt nicht hier ist. Das ist auch insofern eine gefährliche Krankheit, ne? Da kann ja in so einem...
Ja, also es ist gefährlich, klar. Es ist halt gefährlich bei uns in einer Geschäftsstelle kommen eben auch Mitglieder oder einfach Interessierte an, die dann eben erzählen, sie haben sich Knochenbrüche oder sonst was passiert einfach. Eine Dame, die kommt ab und zu mit einer Sonnenbrille an, weil sie sich die Augen blau geschlagen hat, die sieht dann aus wie ein Preisboxer. Ist alles, das sind halt Dinge, die man schwer steuern kann.
Es kann auch während der Autofahrt passieren, wenn man selber hinterm Lenker sitzt, ne?
Autofahren darf man dann zum Beispiel nicht mehr.
Aber also das zum Beispiel, Sie wussten es ja gar nicht, dass Sie diesen Anfall haben können, wenn es so
ist. Es sind ja zum Beispiel solche Dinge passiert, die dann auch durch die Presse gegangen sind. Eine Person, die Auto gefahren ist, ein älterer Herr, der irgendwo mit einem großen Auto unterwegs war und dann während der Autofahrt einen epileptischen Anfall bekommen hat. Ja. Der wusste es auch nicht.
Genau.
Und hat dann einen schweren Unfall gebaut.
Ja, genau. Ja. Das ging durch die Presse. Das kann immer wieder passieren.
Kann passieren.
Und deswegen sagen Sie, es ist eine gefährliche Krankheit, ne? für sich selbst, also auch für andere.
Es ist einfach eine gefährliche Krankheit. Es ist nach wie vor, also es ist auch dahingehend in Ordnung, dass man, wenn man es weiß, die Empfehlung bekommt. Also es ist nicht so, dass man dann beim Neurologen den Führerschein abgibt, aber es ist einfach so, dass man die Empfehlung bekommt und wenn dann was passiert, ist man natürlich...
Hat man eine Mitschuld.
Hat man auf jeden Fall eine Mitschuld. Es gibt so bestimmte Hilfsmittel, die eben Personen bekommen, die jetzt immer wieder mit schweren Anfällen zu tun haben, die dann eben Schutzringe oder so etwas, ja, die sind dann eben gepolstert, weil, ja, einfach damit sie sich nicht verletzen.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Das ist schon ein ganz schöner Eingriff ins Leben, gerade wenn es so passiert wie bei Ihnen. Sie standen voll im Leben, hatten eine Selbstständigkeit aufgebaut.
Es geht anderen auch so.
Genau, anderen genauso. Aber ich meine, wie war es denn bei Ihnen? Also haben Sie einfach so ohne Weiteres gesagt, okay, dann fahre ich eben nicht mehr Auto, dann mache ich eben mein Geschäft
ja,
zu?
Ja, na klar.
Aber das macht man doch nicht so einfach so, oder war es für Sie nicht
also
so schwer?
Ich sage mal, ein junger Mann, der mitten im Leben steht, 40 ist und Dachdecker ist, dem wird es, glaube ich, viel schwieriger sein. Mhm.
Also Ihnen fiel es zu dem Zeitpunkt nicht mehr so schwierig?
Ja, also ich meine, ich habe mich damit befasst und habe gesagt, das ist jetzt so, fertig, aus.
Das ist sicherlich eine gesunde Einstellung. Nicht hadern, sondern sagen, okay, ich kann es nicht ändern. Ne? Ich muss damit leben.
Ja, das ist dann, also ich habe das, also ich habe es einfach so mit hingenommen. Das ist vielleicht auch berufsbedingt oder mein Naturell oder so.
Ja, genau, das ist auch eine persönliche Sache. Was hilft Ihnen denn? Also wurden Ihnen Medikamente verschrieben oder was hat denn der Arzt?
Ja, es ist sicherlich auch ein langer Weg, die richtigen Medikamente zu finden. Da bin ich aber nicht die Einzige. Es ist bei vielen so, dass Medikamente, die einen wirken, die anderen wirken nicht, dann gibt es dahingehend Unterschiede. Bei Frauen ist es so, dass eben die manchmal dann von der Pubertät in die andere Hormone kommen oder dann in die Wechseljahre kommen, dann sind bestimmte Medikamente, die dann plötzlich nicht mehr wirken oder anders wirken. Das muss man dann wieder fein einschleichen oder ausschleichen, also nochmal nachjustieren. Da ist der Neurologe dann fast wie so ein Uhrmacher. Und in der Zwischenzeit werden dann auch Medikamente neu auf den Markt dazugegeben. Mhm. Es ist aber grundsätzlich, muss man immer wieder sagen, eine Krankheit. 1% der Bevölkerung hat sie und demzufolge ist natürlich auch die Pharmaindustrie jetzt nicht unbedingt so sehr interessiert daran, sich gerade mit dieser Krankheit zu befassen.
Aber es ist trotzdem relativ viel, ne? Jeder Hundertste dann.
Ja, also da gibt es sicherlich, ich.
Okay, also es wird nicht so geforscht, wie es sein könnte, sein sollte. Aber es gibt Medikamente und man muss dann halt auch ein bisschen rumprobieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Der andere Weg ist, glaube ich, wäre eine Gehirnchirurgie. Aber wie ist es da auch wirklich schon so gut erforscht, dass man sich dem hingeben sollte?
Es ist immer, es ist gut erforscht. Es ist aber auch nicht für jeden möglich, weil auch man kann ja oder hat bei einigen Personen die Möglichkeit, da bin ich jetzt kein Spezialist, kein Arzt dafür oder kein Spezialist dafür, weil ich kein Arzt bin, hat man aber die Möglichkeit, recht genau festzustellen, an welcher Position man regulieren könnte, sage ich jetzt mal laienhaft, und hat dann die Möglichkeit, ganz gezielt mit Lasertechnik am Gehirn diese Dinge dann.
Das kann auch wirklich was bewirken, dass man dann keine Anfälle mehr bekommt.
Ja, kann man. Hört sich brutal an und es ist jetzt nicht so, als wenn man mit einem Küchenmesser da rumschnitzt, sondern das sind Kollegen, die sich genau darauf spezialisiert haben bei uns in Berlin in einer Klinik und die sind da einfach.
Aber das heißt, dass man dann ja zur Wurzel schon vorgestoßen ist, dass man also weiß, in welchem Hirnareal offenbar das Problem liegt.
Ja.
Ne?
Ja, das nehme ich mal an. Also so, wie gesagt, so genau, ich bin da eben kein Arzt, aber man kann. Es gibt eben Möglichkeiten, das zu machen. Und das Gute, was ich sagen kann oder sagen muss dazu, wir haben über den Landesverband die Möglichkeit, dadurch, dass wir mit Kliniken zusammenarbeiten, wo die Patienten hinkommen und eingestellt werden von den Medikamenten her, haben wir sehr gute Zusammenarbeit mit den Kliniken. Da werden über Newsletter immer wieder Vorträge angekündigt, sodass eben auch man sich über das Thema neue Medikamente oder über das Thema Gehirnchirurgie informieren kann. Mhm. Das finde ich zum Beispiel ist eine super Sache, wenn man darüber nachdenkt oder sich darüber ärgert, die Pillen machen mich jetzt aber müde. Gibt es durchaus die Möglichkeiten, sich darüber zu informieren, was gibt es Neues, was gibt es für Alternativen? Lernt bei der Gelegenheit andere Personen kennen, die weil sie auch mit in dieser Runde sitzen und hat die Möglichkeit, sich auch mit denen noch mal kurz auszutauschen.
Die so eine OP zum Beispiel gemacht haben, ne?
Die eine machen oder die eben auch in diesem Kreis sitzen und vielleicht dadurch die, ja, die Überlegung haben, so etwas, ja, zu machen.
Sie haben schon angesprochen, Nebenwirkungen, es hat immer alles zwei Seiten. Es gibt schon Pillen, glaube ich, die teilweise ganz gut bei vielen helfen, ne? Aber die beruhigen halt das Nervensystem. Das heißt, es kann zu Müdigkeiten kommen. Manche vertragen es auch nicht so gut vom Stoffwechsel, ne? Also es kann dann zu, weiß ich nicht, Erbrechen, Übelkeit,
ja,
dergleichen führen, ne? Also auch da muss man immer gucken, das ist immer individuell. Auch bei Nervenleiden kann der Lebenswandel ja natürlich fördernd sein. Gibt es da Erfahrungswerte vielleicht auch von Ihnen selber? Also ich denke, Stressvermeidung ist nie verkehrt bei sowas.
Darauf weise ich, wenn ich das jetzt so formulieren kann, auch gerne hin, dass ich sage, also nicht so viel feiern gehen, gerade was junge Leute betrifft.
Also Stichwort Alkohol zum Beispiel. Also so diese
Stichwort Alkohol. Wir haben zum Beispiel aber eben auch im Landesverband geben wir uns sehr viel Mühe und haben zu fast allen Themen, die da so als Problem oder als Thema auftreten, Flyer gemacht. Epilepsie und Alkohol, Epilepsie und in Urlaub fahren. Epilepsie und Autofahren, weil zum Beispiel in Urlaub fahren ist, ich fliege durch verschiedene Zeitzonen, ich muss aber meine Tablette immer um 8 abends nehmen. Was passiert denn damit? Wie gehe ich damit um? Natürlich auch Dinge, die junge Leute vielleicht nicht so unbedingt ansprechen wollen. Epilepsie und Sexualität, Epilepsie und Kinderkriegen, geht das überhaupt? Darf ich das? Ist das vielleicht eher nicht der Fall? Also zu all diesen Dingen gibt es auch Flyer, weil eben auch nicht unbedingt alles in einer Selbsthilfegruppe besprochen werden möchte.
Ja, genau.
Finde ich also auch eine sehr gute Geschichte, dass man sich dazu Rat suchen.
Also könnt ihr dazu ein bisschen was sagen? Das sind natürlich spannende Themen. Also Alkohol und so können wir uns vorstellen, besser meiden. Wie sieht es denn aus mit Kinderkriegen? Ist das möglich?
Ja, natürlich. Es gibt, also wir haben auch in den Selbsthilfegruppen haben eine Kollegin, die eine Selbsthilfegruppe leitet, nicht leidet, sondern die hat neulich bei einer Versammlung, bei einem Treffen, hat die ihre Tochter mitgebracht. Ganz toll.
Aber auch schon bekommen als Epileptikerin.
Sie selber ist Epilepsie-Patientin und hat also ihre Tochter mitgebracht. Ja, fand ich zum Beispiel sehr interessant. Und
demzufolge ist ein Sexualleben also auch möglich für Epilepsie-Betroffene, weil Sie sagten, das ist für junge Leute häufig so eine Frage.
Ich gehe mal davon aus, ich kann dazu also nichts weiter sagen, aber befragt die Leute auch jetzt insofern nicht, das steht mir nicht zu, aber ich gehe mal davon aus, dass die da nicht unbedingt enthaltsam leben müssen.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Man muss halt auf sich achten, auch das ist ja so der Klassiker. Und bei Urlaubsreisen vermute ich mal, ist es dann besser, man bleibt hier im näheren Umfeld, ja, wo man nicht so viele Zeit zu.
Nein, man muss das mit denen, also man kann sich auch untereinander austauschen, natürlich klar in diesen Epilepsiegruppen oder in diesen Selbsthilfegruppen. Wie macht ihr denn das? Der Neurologe ist ein Ansprechpartner oder dass man sich das eben wirklich durchliest. Und ja, die Zeit zurückrechnet, vorrechnet oder eben da eine Anregung bekommt. Wie so etwas läuft.
Sollte man irgend sowas meiden wie Tauchen oder so? Also ich denke, alles, was gefährlich ist, wenn ein epileptischer Anfall auftritt, oder?
Man kann es ja nicht vorplanen und man muss, das ist
so. Ja, aber wie Autofahren, man kann ja so eine Situation vermeiden.
Also das sind Vermeidungssituationen, die man, wo man im Vorfeld versucht auszuschließen, damit nicht unbedingt. Da ist schon was passiert. Man weiß, dass es Situationen gibt, wo man ein Blackout hat. Und demzufolge geben wir die Empfehlung lieber nicht.
Das meine ich ja, ne? Das ist die Sache. Natürlich kann man weiß es nie. Und es kann auch sein, dass der Anfall eben gar nicht mehr auftritt. Aber trotzdem gibt es Situationen, wo man es wo sehr lebensgefährlich
ist. Ja, bei bestimmten Berufsgruppen ist es sogar so, dass man sagt, man geht da kein Risiko ein und man gibt es ein Verbot von 4 Jahren oder 5 Jahren Berufskraftfahrer.
zum Beispiel.
Die, da sagt man, da geben wir kein Risiko ein, die dürfen das nicht. Klar, kann man nachvollziehen. Bei bestimmten anderen Berufsgruppen, also Dachdecker sollte man auch nicht unbedingt werden.
Richtig, das ist ja auch so eine Sache. Ne?
Das sind eben Sachen, die nicht funktionieren, aber wir machen zum Beispiel auch ganz gezielt, dass wir auf Jobbörsen gehen als Landesverband und auch mit Arbeitgebern oder Ausbildern sprechen und sagen, ja, also es sind eben nicht diese Hollywood-Zuckungen, die überall auftreten, sondern es sind ganz normale junge Leute, die eben manchmal in bestimmten Positionen gehandicapt sind. Und warum denn nicht?
Sollte man es angeben eigentlich oder muss man es sogar angeben?
Man muss es nicht angeben, generell. Man muss keine Schwerbehinderung, muss man überhaupt nicht nirgendwo. Ich meine, es ist an Stellen, wo es sichtbar ist, Arm ab oder so, klar. Aber ansonsten sind andere Dinge, muss man natürlich, man muss sie nicht angeben. Es ist mal jedem selber überlassen, ob er sie angibt oder nicht.
Das heißt, man kann im Nachgang nicht belangt werden, dass der Arbeitgeber sagt, aber das hast du verschwiegen und so weiter. Und so.
Nein, okay. Das muss man nicht mal, das ist immer eine eigene Entscheidung, weil man ja bestimmte Dinge, dass man eben müde ist und wenn man früh seine Medikamente nimmt und dann vielleicht nicht ganz so aufmerksam ist oder.
Ja, klar. Also besser ist wahrscheinlich schon eine Transparenz, aber man muss es nicht.
Ne? Ja, gegenüber den Kollegen finde ich es wichtig, dass die wissen, was ist mit einem zu tun, wenn man einen Anfall hat. Dass die jetzt nicht da alle gucken erschreckt, sondern dass man dann die richtigen Handgriffe, diese Situation richtig meistert.
Die Handgriffe können wir jetzt nicht beschreiben, aber gibt es irgendetwas, was Sie sagen würden? Also auf keinen Fall sicherlich in Panik verfallen, sondern gibt es irgendetwas, was den Betroffenen am meisten hilft?
Ruhe bewahren.
Mhm. Ja. Und einfach machen lassen, oder?
Ja, Ruhe bewahren und dann kommt es natürlich auch ganz natürlich dann eben immer auch drauf an, das, was eben ist, welche Art Anfall ist es.
Gut, aber das ist natürlich für einen Laien schwer zu unterscheiden.
Das ist für einen Laien schwer.
Notarzt rufen, wenn man jemanden sieht?
Auch nicht. Also das ist, wie gesagt, das ist für einen Laien ganz schwer zu erkennen. Deshalb wäre es für mich, wenn ich als Person mich zum Beispiel als Azubi bei einem Ausbilder bewerbe oder in einem Ausbildungsverhältnis stehe, würde ich sagen, ich habe. Und falls mir sowas passiert, dann macht bitte das und das. Oder wenn ich eine Absence habe, dass ich mal für einen Moment weggetreten bin, verhaltet euch mal bitte so und so oder sprecht mich mal bitte für einen Moment nicht an. Ich komme dann wieder zu mir.
Aber am besten wäre das Umfeld vorzubereiten, ne? Dass man sagt, es kann passieren.
Genau.
Bitte habt dann keine Panik, dreht nicht durch, es ist genau. Auch alles gut, einfach so.
Ja. Ne?
Also eine Offenheit und Transparenz. Ansonsten ist es halt schwer, immer für den Nicht-Betroffenen natürlich, der helfen will,
ja,
da das Richtige zu tun. Aber Sie würden sagen, also man muss jetzt nicht gleich den Notarzt rufen.
Nein.
Was ja viele im ersten Effekt machen würden.
Nein, das muss man nicht. Und deshalb ist es einfach wichtig, im Vorfeld zu klären, was kann passieren, was soll man an dieser Stelle tun. Auf jeden Fall gucken, dass die Person sich nicht jetzt irgendwie selbst verletzt, wenn sie jetzt auf eine Wurzel gefallen ist oder wenn irgendwo, ja, also das, was man eben auch im normalen Leben macht, wenn jemand stolpert, dass man eben guckt.
Und ihm dann aufhilft. Es dauert ja auch nicht so lange in der Regel, ne?
Nein, das...
Sekunden oder...
Ist unterschiedlich, ne? Also es ist wirklich, man kann da keine Pauschalisierung machen an der Stelle.
Ja.
Kann man nicht.
Ruhe bewahren, nehmen wir mal einfach mit.
Ruhe bewahren, ja.
Sehr gut. Eine, das war jetzt so alles Stichwort Lebenswandel. Was kann ich tun und vor allen Dingen vermeiden? Mich würde noch interessieren, haben Sie irgendwie Erfahrungswerte oder andere mit Ernährung? Also gibt es da auch Dinge, die vielleicht helfen könnten?
Ja, es gibt Empfehlungen für eine sogenannte ketogene Ernährung. Da gibt es aber sehr unterschiedliche Meinungen dazu.
Ketogene, also bedeutet?
Heißt also, dass man eigentlich eine sehr fettreiche Ernährung hat. Oh. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Vor allen Dingen ist es eine sehr schwierige, also es ist ja sich sehr schwierig daran zu halten.
Oh.
Ja, bedeutet Einschränkungen, logischerweise ist bei jeder Diät so, durchhalten, Ich habe dazu ein Faltblatt auf dem Tisch zu liegen in einer Geschäftsstelle. Wenn einer nachfragt, gebe ich sowas gerne mit raus. Aber ich persönlich ich komme jetzt schon ins Stottern, um zu sagen, was ist das eigentlich? Man kann es ausprobieren.
Also geht auch um sicherlich die guten Fette, also eher so die
Omega-3 bestimmte Dinge weglassen, anderes. Also
häufig wird auch mediterrane Ernährung immer empfohlen.
Ja, also wie gesagt, mit
Zucker
dem
vermeiden ist auch
Thema
nicht so
Ernährung
verkehrt.
Habe ich mich persönlich überhaupt nicht befasst.
Also da haben Sie selber keine positiven Aspekte?
Nein, habe ich nichts.
Ist manchmal so, dass Menschen ihre Ernährung umgestellt haben und haben dann sofort oder merken dann auch irgendwann einen positiven Effekt, aber das ist auch bei jedem natürlich anders und individuell.
Also kann ich nichts dazu sagen.
Ja, Frau David, dann danken wir Ihnen, dass Sie das Krankheitsbild Epilepsie uns ein bisschen näher gebracht haben, weil wie es so ist, also man kennt es, weil es ja eben auch seit Jahrtausenden zum Menschenleben irgendwo dazugehört. Schon in der Antike gab es ja Beschreibungen, die wir kennen aus der Literatur. Das gehört einfach dazu und trotzdem ist es immer so eine Sache, einerseits schambehaftet, auf der anderen Seite wissen nicht Betroffene häufig damit nicht richtig umzugehen. Vielleicht haben wir da auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Und für Betroffene oder überhaupt Menschen, die damit zu tun haben, die haben es ja schon erwähnt, sie sind häufig auch Lehrer, Erzieher, ne? Die können also hier zum Beispiel jetzt auch das neue Angebot in Potsdam aufsuchen. Oder wer nicht hier in der Nähe wohnt, findet über ihre Internetseite Landesverband oder auch generell deutschlandweit in der Nähe Selbsthilfegruppen oder auch Ansprechpartner, wenn man Fragen hat. Wenn zum Beispiel der Partner zum ersten Mal betroffen ist und da ergeben sich viele Fragen sicherlich im Umgang damit, dann kann man sich da wenden und Hilfe bekommen.
Ja, also es ist keine Krankheit, die dann dumm macht oder die dumme Leute bekommen, weil man weiß auch, dass es Epileptiker oder mit Personen sind, die mit Epilepsie oder an Epilepsie erkrankt sind, die in Chefetagen sitzen und die da durchaus ihr Ding machen.
Klar.
Und dann eben ihre Medikamente zwischendurch nehmen und Studenten, die kurz vor ihren Master machen und zwischendurch ihre Pillen einwerfen, ich ziehe da einen Hut vor. Ja, weil die natürlich Nebenwirkungen haben. Ja, und wie sie das durchhalten, tolle Sache.
Nimmt man die dann eigentlich immer oder nur, wenn man merkt, in Krisensituation?
Es ist eigentlich, also man nimmt sie immer. Deshalb sind auch viele Eltern immer ein bisschen in der Sorge, wenn dann junge Leute ausziehen, in die eigenen Flügge werden und die eigene Wohnung oder WG oder was auch immer ziehen. A, machen die Kinder jetzt zu viel Party und B, nehmen sie dann auch ihre Tabletten. Kann man gut nachvollziehen. Diese Sorge hat aber wahrscheinlich auch jedes Elternteil, wenn Kinder anders erkrankt sind und die Medikamente nehmen müssen.
Genau. Und wenn man sie nicht nimmt, kann erstmal nichts passieren, aber es kann dann eben zu Anfällen kommen.
Das ist eben immer dieses Vabanspiel.
Ne? Großes Roulette.
Ja.
Vielen Dank, Frau David, und weiterhin viel Erfolg für Ihre Arbeit. Und wir wünschen euch, ob ihr betroffen seid oder auch nicht, weiterhin eine gute Zeit. Hört weiter rein hier bei uns bei HelpFM. In der nächsten Folge werden wir mit euch in die Wüste reisen. Über Ostern freut euch schon darauf und vielen Dank nochmal, Frau David, dass Sie bei uns waren. Tschüss und auf Wiedersehen, sagt Oliver Geldener.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.